Herzlich willkommen bei Musikerleben oder Musikerleben, dem Podcast, der dich in die wunderbare Welt der Musik entführt und in dem wir dir helfen wollen, die Hürden, die sich manchmal auf dem Künstlerweg zeigen, Stück für Stück wegzuräumen und dich ein bisschen zu unterstützen auf deinem Weg. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge. Heute geht es um das Thema Theorie, muss das wirklich sein? In unserem Podcast Musikerleben oder Musikerleben, dem Podcast, mit dem wir, Heike und Timo, euch motivieren wollen, mehr Musik zu machen. Hallo liebe Leute, hallo Heike.
Hallo.
Ja, ein Thema, was mir wirklich extremst am Herzen liegt. Denn ich habe mich mein Leben lang eigentlich ganz wenig mit Musiktheorie auseinandergesetzt. Und auch wenn Schüler zu uns kommen und sagen, ich möchte Gitarre lernen oder ein anderes Musikinstrument, ich möchte aber vielleicht nichts mit Noten zu tun haben. Oder auch wenn man durch die Bücherei geht und man sieht Literatur, Gitarre spielen lernen, ohne Noten, wird als Fett, als Unterüberschrift wird's drunter getackert, mit einem Aufkleber, jetzt ohne Noten Musik lernen. Und das geht natürlich. Und es ist sehr schade, weil uns wird suggeriert, Noten lesen, das ist kryptisch, das kannst du nie, das ist so schwer, da musst du viele Jahre dran arbeiten. Und es hat vielleicht auch viel mit unserem Schulsystem zu tun. Ich komme ja immer wieder zurück zu unserem Schulsystem, wo Kinder in Klasse 5 die C-Dur-Tonleiter kennenlernen und aber gar nicht den Zusammenhang zu einem Instrument kennenlernen dürfen, sondern nur in der Theorie betrachtet. Und dann schalten ganz viele ganz schnell ab, weil es eben gar nicht einen praktischen Bezug gibt zu Musik. Und als ich mich vorbereitet habe, ich habe auch immer versucht, dieser Theorie aus dem Weg zu gehen, ja. Als ich mich vorbereitet habe aufs Hochschulstudium, da musste ich lernen, wie spielt man Noten auf der Gitarre? Ich hatte so ein bisschen Ahnung, aber was sind Intervalle? Wie sind Akkorde aufgebaut? Mhm. Wie hören die sich auch an? Also die Theorie muss man immer schnell auch in die Praxis beziehen, damit man das sich auch merken kann, damit man weiß, wofür man es tut. Mhm. Und dann hat das nach ein paar Monaten der intensiven Beschäftigung gab es schon bei den ersten Bandproben so einen Game-Changing-Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, das der theoretische Ablauf in dem Song ist genauso wie der theoretische Ablauf in dem anderen Song und ich kann mir dann Songs zum Beispiel viel besser merken, weil ich einfach sehe, es hat ähnliche Strukturen und dann ist der eine Song fast wie der andere. Da gibt's ein tolles YouTube-Video, den Four-Chord-Song bei YouTube. Mhm. Da spielen die mit 4 Akkorden spielen die 180 Millionen Songs, ja. Und solche Strukturen gibt es ja nicht nur die von dem Four-Chord-Song, sondern auch viele andere. Und das fand ich so toll, dass man mit der Theorie eben so viel sich merken kann. Und es gibt auch noch viele andere tolle Erfahrungen, die ich mit der Theorie gemacht habe. Was sind denn deine theoretischen Erfahrungen? Oder nutzt du überhaupt Musiktheorie, wenn du Musik machst, Heike?
Also erstmal, Timo, ich merke, das ist ein totales Herzensthema von dir. Du hörst ja, gar nicht mehr auf zu sprechen und da zu schwärmen, was Musiktheorie alles macht. Ich habe das ja damals in der Bonusfolge auch gesagt. Meine Musikkarriere startete beim Bochumer Kinderchor und da war ich noch nicht in der Schule. Und ich konnte noch nicht lesen und schreiben sozusagen, also jetzt schon vielleicht ein paar Worte oder was weiß ich, aber noch nicht richtig lesen und schreiben. Und da ging tatsächlich bei mir alles übers Gehör. Und auch das Vorsingen damals bei dem Peter Laufenberg, das weiß ich noch genau, da stand ein riesengroßer Monsterflügel da in dem Probenraum und ich stand da als Zwerg da alleine davor. Dann hat er mir Töne vorgespielt, ich musste die nachsingen. Und das hatte so gar nichts mit Musiktheorie zu tun, war aber trotzdem natürlich für ihn wichtig, um festzustellen, ob da jemand die Töne halten kann oder ein Gespür für die Musik hat oder nicht. Und so ging eigentlich mein erstes halbes Jahr in dem Kinderchor, im Vorchor, so hieß das damals, ganz unbefangen, ohne Musik, ohne dass ich mitbekommen habe, dass da Musiktheorie abläuft. Es läuft ja trotzdem viel Musiktheorie im Hintergrund ab. Ging so die Zeit hin und ich habe einfach ganz, ganz viel gelernt, übers Gehör zu spielen und mir Musik so zu erschließen. Und mein Weg ist echt gewesen, über die Intuition zu kommen. Also auch, um frei zu sein und eine Vorstellung von Tönen, von Musik im Kopf zu haben und die dann, du wirst dich erinnern, als wir losgelegt haben mit dem Jam, dass du gesagt hast, such dir im YouTube irgendwelche Stücke raus, such dir Jam-Tracks raus und dann spielst du einfach dazu. Ich gebe dir jetzt hier die Skala vor und wir bearbeiten die Skala und dann jamst du. Und als ich dann in die nächste Stunde kam, habe ich gesagt, boah, Timo, ich will davon mehr. Das macht so viel Spaß. Ich könnte stundenlang jammen. Das war so grandios toll.
Ja.
Und im Hintergrund lief ja trotzdem was Musiktheoretisches ab. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, dass vielleicht ist es auch gemein, wenn man dieses Geheimnis jetzt lüftet, zu sagen, ich bin ein Fan von subtilem theoretischem Unterricht.
Ja.
Also weil aus jeder Stunde nimmt man immer was Theoretisches mit.
Ja.
Und das ist der Lehrer, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, der das ja steuern kann und dir theoretisches Wissen vermittelt, ohne dass du es eigentlich als Theorie empfindest. Und das, finde ich, ist der richtige Weg.
Ja, ja, das ist super. Unser Sohn ist ja jetzt auch auf einer weiterführenden Schule und der kam eines Tages aus der Schule, ging jetzt nicht um Musik, ging an dem Tag nicht um Musik, aber das ist genau das, das Thema, der kam von der Schule und sagte, ey, du glaubst es nicht, unsere Lehrerin, die hat heute mit uns ganz viel gequatscht und sich unterhalten mit uns. Es war total spannend. Und am Ende ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht nur geplaudert haben. Am Ende ist mir aufgefallen, das war eine Unterrichtsstunde. Ich habe ganz viel gelernt bei dem Plaudern. Und das sind dann gute Lehrer, ne? Die den Schüler mitnehmen auf eine Reise in eine Geschichte und hinterher sagt der Lehrer, siehst du, und jetzt hast du gerade die C-Dur-Tonleiter gespielt oder die Kirchentonart lütisch, mixolytisch, äolisch, ohne es zu merken, hast einen praktischen Bezug. Oder siehst du, heute hast du gelernt, welche Wirkung hat denn eine Terz, wenn ich eine Terz über diesen Akkord spiele? Und die hast du die ganze Zeit gespielt. Viele Songs beginnen zum Beispiel mit der Terz in der Gesangsstimme. Und das, weil er einfach schön harmonisch klingt und sich schön einfügt ins musikalische Konstrukt. Und wenn man sowas nebenbei lernt, ist das natürlich mega cool, kann man sich gleich alles viel besser merken und hat eine passende Story dazu.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich muss gestehen, dass ich mich wirklich, seitdem ich Gitarre spiele, vorher habe ich ja immer so einen kleinen Ausflug mal gemacht und habe natürlich auch in der Grundschule noch Musikunterricht gehabt mit Blockflöte. Das war zu meiner Zeit so, das gehörte auch dazu.
Ja,
und da habe ich natürlich so die Grundlagen schon irgendwie gelernt mit Tonlänge und was weiß ich. Und dann habe ich ja ganz lange in verschiedensten Chören auch gesungen und Ensembles. Da muss man natürlich auch wissen, was ist das für eine Tonart, wie kommt man da hin und so. Aber trotzdem, ich für meinen Teil glaube, dass die Musikalität noch viel, viel mehr ist, außer dem Verständnis, außer diesem theoretischen Verständnis. Und Musik ist für mich viel, viel, viel mehr als eine mathematische Abfolge von, weiß ich nicht, Gleichungen. Also, natürlich hat Musik viel mit Mathematik und Logik und was sollte was wie wem folgen passieren.
Ja.
So, jetzt kommt aber mein Einwand. Und das hat mich so ein bisschen auch zur Umkehr gebracht. Ich merke schon, dass wenn ich mich intensiv mit der Theorie nochmal beschäftige, mein Baukasten einfach größer wird. Und ich manchmal, wenn ich jetzt mich hinsetze und sage, boah, das klang jetzt aber gut, dass ich jetzt sagen kann, ich weiß auch warum und kann es wiederholen
Richtig.
Und reproduzieren.
Und das auch vielleicht in einem anderen Song, in einer anderen musikalischen Umgebung. Genau. Ich wollte mal ganz kurz was zu sagen zu diesem, diese Theorie hält mich auf und ne, und ich Da hast du vollkommen recht und ich kann mich gut daran erinnern, ich war ja eine Zeit lang in Enschede und habe Musiktherapie studiert. Und bei Musiktherapie hatten wir klassischen Gesangsunterricht als Hauptfach. Ich hatte bis dato, wie alt war ich? 19, so glaube ich, 18, 19.
Ah, da kannten wir uns noch nicht, ich weiß es nicht.
Schule abgebrochen, ich glaube mit 18, da müsste ich 18 oder 19, ist doch egal. Auf jeden Fall habe ich mit klassischem Gesangsunterricht bis dato nichts zu tun gehabt und habe auf einmal diese ganzen technischen Übungen gekriegt. Ist ja auch nichts anderes als Theorie. Du singst ja keinen Song, sondern du kümmerst dich erstmal nur sehr theoretisch um deine Stimme, lernst sie kennen und so. Und das hat mich sehr aufgehalten, habe ich gedacht. Ich dachte, jetzt singe ich gar nicht mehr aus dem Herzen und mache mir mehr darüber Gedanken, wie fühlt sich gerade mein Hals an und was öffne ich gerade für Klappen, die ich da in meinem Körper habe. Oder schließe ich auch, ne? Und auf jeden Fall hat mich das abgelenkt und habe gedacht, ich singe nicht mehr aus dem freien Herzen. Das ist natürlich ein großes Problem. Man muss sich mit Theorie, egal in welchem Genre man sich befindet, ob ich jetzt singe, Musik mache oder auch Auto fahre, muss ich mich lange Zeit kontinuierlich mit beschäftigen, bis ich es dann auch vernünftig anwenden kann und nicht so lange drüber nachdenken kann und auch diese Struktur erkenne. Ich war in Mathe immer nicht so gut. Ich habe diese ganzen Formeln, die habe ich einfach nicht erkannt. Mhm. Aber warum habe ich sie denn nicht erkannt? Weil ich sie mir nicht regelmäßig angeguckt habe. Wenn man sie sich regelmäßig anguckt, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, was es nicht alles gibt, die erkennt man ja nur, wenn man auch genau hinguckt und sie sich vernünftig auch merkt. Und so ist das mit Musiktheorie auch. Wenn man die gefressen hat und sich viel damit beschäftigt hat, dann hat man da einen enormen Mehrwert, den man rausziehen kann.
Mhm. Also ich finde aber auch Musiktheorie verbunden mit Praxis, so wie du das natürlich auch sagst und so wie du das ja auch in deinen Musiktheorie-Kursen machst und so. Das finde ich unheimlich charmant, weil da kommt so knackig irgendwie rüber und sich dann wirklich die Gitarre zur Hand zu nehmen oder das Instrument, an dem man gerade sitzt oder mit dem man sich gerade beschäftigt und das dann darauf produziert sozusagen und sagt, wie hört sich denn jetzt der Akkord so und so an oder wenn ich jetzt die erhöhe oder erniedrige oder die Tonart wechsle oder so, was passiert denn da genau? Dann muss ich sagen, hat es bei mir wirklich an der einen oder anderen Stelle Klick gemacht. Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zur Vorfolge, nämlich wie kommuniziere ich in einer Band? Denn darum geht es ja, miteinander zu kommunizieren und auch zu spielen und sich auch irgendwie zu verständigen. Wenn dann nicht klar ist, oder wenn die Musiktheorie nicht klar ist, habe ich ein Verständigungsproblem, ganz einfach.
Ja, richtig, genau.
Denn wenn jetzt einer da in die Gruppe schreibt, wir spielen das aber in Tonart, und der Nächste sagt so, ja, was heißt das denn dann jetzt für mich? Schnalle ich da jetzt nur den Capo einfach aufs zweite Bund und hab den Ton höher? Ja. Oder wenn ich das mit offenen Akkorden spielen will, muss ich ja was anderes tun? Dann fängt es ja schon an. Oder wenn man sagt, diese Stelle gefällt mir nicht und ich möchte die ein bisschen anders haben und weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll.
Genau. Was für andere Akkorde kann ich denn an der einen oder anderen Stelle spielen? Spricht man dann auch von Substitutionen. Und das ist dann halt schwierig, miteinander zu kommunizieren.
Oder wie ich auch schon oft zu dir gesagt habe, wenn ich irgendwie einen Song mir vorgenommen habe oder so und am Ende dann gesagt habe, wie komme ich denn da jetzt wieder raus?
Ja,
um jetzt von der Bridge in die Strophe zu kommen. Was kann ich da, wie kriege ich diese Schleife hin? Dann habe ich eine Vorstellung im Kopf, wie ich das gerne hätte.
Ja.
Und krieg aber den Schwenk nicht im Sinne von, nimm doch mal den Ton noch mit dazu und schon passt es besser. Oder den Rhythmus. Oder es geht ja nicht nur um Töne, es geht ja auch um Rhythmus, es geht ja auch um Taktgefühl.
Also, ja. Ne? Ja, genau. Ich habe auch einen Schüler, der sucht immer nach dem letzten Akkord. Also der weiß gar nicht, in welcher Tonart er spielt und was sind da die grundlegenden Akkorde, die mir zur Verfügung stünden und was ist meine Tonika. Tonika, für alle, die es nicht wissen, ist ja quasi die erste Stufe. Bei dieser Tonika fühlt man sich zu Hause und damit kann man den Song beenden. Und ganz viele Songs, die so bei Ultimate Guitar aufgeschrieben sind, die enden eben nicht mit der Tonika, weil die Strophe, die letzte Strophe, endet eben zum Beispiel auf der Dominanten. Und da ist ganz viel Spannung. Du kannst einen Zuhörer nicht auf der Dominanten zu Hause sitzen lassen. Das geht nicht. Der fühlt sich nicht wohl und zu Hause angekommen. Da muss die Tonika hinterherkommen. Der spielt immer irgendwie, der ist dann auf der Suche, spielt dann irgendwie den Akkord und den. Und er merkt selber, nein, das ist nicht der Ruhepunkt. Er hat keinen Bock, hat sich auch mit der Theorie zu beschäftigen. Auch für sowas, wie du selber sagst. Auch wenn man auf der Suche ist. Und wenn man aber weiß, wonach man sucht. Das geht nur in Kombination mit Praxis. Es geht nicht, wenn ich mich nur hinsetze und mache da Frontalunterricht und erzähle da einen vom Pferd. Es geht nur mit Ausprobieren und auch ja das in der Praxis anwenden, was man da in der Theorie gelernt hat. Braucht man einfach.
Ja. Also ich würde auch nie sagen, dass man nicht einfach mal wild ausprobieren sollte. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich sollte die Musiktheorie mich dahin beflügeln, auch mal auszubrechen und genau was anderes zu machen, als der Standard eben vorgibt.
Ja.
Aber dann mache ich das bewusst und nicht als Unfall. Obwohl manchmal diese Unfälle ja auch wahnsinnig toll sind, weil die Songs, die einfach anders sind, sind ja die, die manchmal auch voll durch die Decke gehen und die sich loslösen von diesem Mainstream oder von diesem Cluster oder von diesem Charakter. So im Rockpop ist das ja häufig, ne? Da weißt du genau, oh ja, natürlich schon wieder die und die Akkordfolge. Das ist ja das mit diesem Vorkordsong, ne? Das finde ich trotzdem wichtig, dass man das, diese Freiheit trotzdem behält.
Das ist ganz wichtig. Also ein großes Problem ist, man ist halt erstmal sehr eingeschränkt. Also man fängt an mit der Theorie und sagt, ja, jetzt benutzen wir aber mal nur diese und diese Töne, nur diesen Tonvorrat. Und da fühlt sich ja jeder schon mal so eingeschränkt und sagt, aber sonst habe ich doch immer noch die und die Töne benutzt. Da sage ich immer, ja, aber jetzt konzentrieren wir uns nur auf diese 5 Töne. Und wenn man die 5 Töne gut kann, dann kann man ja über den Tellerrand hinaus gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Am Ende des Tages hat man 10 Möglichkeiten. Und toll ist halt, wenn man weiß, was sind das für 10 Möglichkeiten, die ich da habe zum Improvisieren. Und ja, da muss man erstmal, und das ist, glaube ich, das, was viele so zurückhält, man muss erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, hier ist die Basis, das sind die 5 Töne und die muss ich jetzt erstmal lernen. Und da kann ich aus den 5 Tönen auch 7 Töne machen hinterher. Dann wird man freier. Dann weiß man aber auch, was man vielleicht vorher aus dem Bauch heraus gespielt hat, dass man da nicht nur die pentatonische Tonleiter gespielt hat, sondern schon die ganz normale Dur- bzw. Molltonleiter benutzt hat. Mhm. Also diesen Unterschied erstmal zu sehen, und das braucht ein bisschen Zeit.
Also das ist mir auch echt richtig schwer gefallen. So einen Schritt zurück, jetzt wo du das sagst, wird mir das irgendwie bewusst, ne? Zurückzutreten und zu sagen, hey, habe ich doch immer schon so irgendwie so gemacht aus dem Bauch raus, und das war doch richtig. Was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt irgendwie anders wieder
hin? Ist ja auch nicht falsch. Nur wenn man den Schritt zurückgeht, dann hat man erstmal Schritt A und dann gehst du selber, ohne es zu wissen, schon zu Schritt B. Und um das zu benennen, muss man halt erstmal wieder zurückgehen.
So ein Mist.
Ja, ist mir überhaupt gar nicht.
Ich hasse Rückschritte.
Mein Spruch, Stillstand ist Rückschritt. Ne?
Nee, das will ich nicht. Ich will lieber nach vorne.
Ja.
Und nicht irgendwie dahin. Aber nein, das stimmt schon. Also das hat mir wirklich einen großen Baukasten geschaffen, der mir jetzt im zweiten Schritt, nachdem ich die Treppe wieder ein Stück zurück runtergegangen bin, aber einen ganzen Absatz gespart hat sozusagen. Ja. Weil sonst wäre ich immer auf diesem einen Treppenaufsatz nur immer rauf und runter gelaufen.
Man bleibt da immer. Du bleibst immer da stehen und du wirst nie dein Plateau erhöhen, wenn du nicht mal einen Schritt zurückgehst und dir das Bild mal aus der Entfernung
Anlauf. Ja? Vielleicht ist das ein schöneres Bild. Dann mit Anlauf.
Aber das ist ja, Unternehmensentwicklungen sind ja auch ähnlich. Man erreicht erst einen Plateau und dann muss man wieder ein bisschen runtergehen, um dann das Plateau wieder zu erhöhen. Manchmal braucht man das einfach, und das ist, ja.
Du, Geduld ist nicht so ganz meine starke Seite, ehrlich gesagt. Da bin ich echt, da denke ich mir so, ich möchte jetzt spielen
und
Zirkus veranstalten.
Ist ja, das wollen ja die meisten, und darum haben auch viele einfach dann nicht so die Ahnung davon. Weil man sagt, ich will ja jetzt zocken. Und es geht ja auch. Ne? Man kann ja jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, es geht ohne Musiktheorie, kannst du nie ein guter Musiker werden, dann ist das ja vollkommen falsch. Aber mir war es immer, also für mich persönlich war es wichtig, dass ich die Gitarre auschecke, dass ich immer weiß, was kann ich wo machen, wie sind die einzelnen Töne von den Akkorden, die ich da spiele, wie sind die Tonleitern, wie hängen die miteinander zusammen, dass ich einfach ein Profi werde auf meinem Instrument. Das war für mich irgendwie wichtig. Keine Ahnung, in der Schule war ich ja eine absolute Graupe, aber an der Gitarre war mir das wichtig. Und als ich in Arnheim angekommen bin, gab es da ein Ensemble und das ist meiner Meinung nach das wichtigste Ensemble aus meiner ganzen Hochschullaufbahn. Das hieß Tilt Ensemble. Und Tilt steht für Timing, Improvisation, Lesen und Technik. Tilt. Ja, Timing ist das Spiel mit dem Metronom. Improvisation, sich also auf jede Akkordfolge, auf jede gegebene musikalische Struktur einzulassen und darüber improvisieren zu können. Lesen, ja, Blattlesen, Noten. Ich bin kein Blattlesekönig, aber ich kann ein bisschen die Noten. Ich kann sehen, was steht da und ich kann das relativ zügig produzieren. Nicht wie ein klassischer Gitarrist, aber es geht ein bisschen. Und Technik. Also ich muss schnell sein, ich muss eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben. Es muss nicht Heavy Metal sein, aber eine gewisse Grundgeschwindigkeit braucht man schon einfach, um dem normalen Musikeralltag dann auch gerecht zu werden, um nicht zu strugglen. Und wenn man diese vier, sind vier, ne? Tilt, T-I-L-T. Wenn man diese vier Unterkapitel gut beherrscht, dann kann einem eigentlich nicht mehr viel passieren. Denn dann nimmst du dir einen Song, siehst, okay, Tonart XY, alles klar, das ist die Akkordfolge, darüber kann ich das improvisieren. Wenn ich mich mit Technik gut beschäftigt habe, kann ich das auch schnell spielen. Und ja, fertig. Und der Song, ich kann den Song einfach viel, viel schneller spielen. Mhm. Und kann auch auf einer Session viel schneller auf eine Sache eingehen, auf die ich vielleicht noch nie in meinem Leben vorher gespielt habe. Und das ist eigentlich das, was mir da so wichtig war. Schnell auf musikalische Vorgaben eingehen zu können und die schnell umsetzen zu können. Das ist das Wichtigste eines Berufsmusikers. Und das, da ich merke, dass das nicht nur für Berufsmusiker so wichtig ist, sondern ja auch allen anderen enorm hilft, Songs schneller zu können. Also ich meine, wir üben ja eigentlich, um unser Repertoire aufzubauen und viel Musik machen zu können. Wenn man dann schneller am Ziel ist, kann sein Repertoire schneller eröffnen. Ist doch das Wichtigste, was man haben kann.
Ja, wie viel Musiktheorie muss, also womit fängt man denn dann jetzt am allerbesten an? Also wenn du jetzt sagst, gehen wir mal davon aus, wir haben ein paar Zuhörer, die sagen, kontrovers, scheiß Theorie, ich will das nicht. Und wir bewegen die jetzt dahin, dass die sich mal irgendwie damit auseinandersetzen. Wo würdest du erstens da anfangen? Und B, wie viel von meinem, sagen wir mal, eine halbe Stunde Übungszeit am Tag?
Ja.
Wir sind ja immer, wir üben ja kontinuierlich und täglich, ne? Siehe Podcast Nummer 1 und das Intro und so, warum wir diesen Podcast überhaupt hier gemacht haben. Wie viel Zeit muss ich dann für Theorie aufbringen? Meiner wertvollen Spielzeit?
Also es ist ja quasi genauso, wie wir gerade gesagt haben, erstmal einen Schritt zurückgehen und sich vielleicht erstmal nicht so sehr dem Instrument zu widmen, beziehungsweise lieber alle zwei Tage sich eine halbe Stunde extra zu nehmen, zusätzlich zu der Übezeit. Oder besser jeden Tag eine Viertelstunde. Und ich habe ganz, ganz tolle Ergebnisse selber erzielt mit dem Programm Earmaster Pro. Mhm. Das ist ein Computerprogramm, das ist mittlerweile, glaube ich, App-basiert, aber ich habe gerade schon mal schnell nebenbei geguckt, das gibt es tatsächlich auch bei Thomann zu kaufen. Und damit lernt man die Musiktheorie direkt in die Praxis anzuwenden. Nicht unbedingt am eigenen Instrument, aber man sieht in den Noten, man hört auch, was der Computer einem vorspielt. Und der fängt bei Null an, also man muss wirklich nichts wissen. Er sagt, der spielt dir jetzt gleich zwei Töne vor und du sagst mir, ob die gleich sind oder ob es zwei unterschiedliche sind. Mhm. Und erst wenn du dieses Level geschafft hast, geht er her und sagt, okay, wir fangen jetzt an mit Intervallen, also mit Tonabständen. Mhm. Ich spiele dir zwei Töne vor, ist der eine höher oder ist der andere tiefer? Macht er zwei Töne, da, und dann musst du dann bestimmen, ist der zweite höher oder tiefer. Mhm. Irgendwann fängt er an, die zu benennen, ja, die ganzen Intervalle. Prime, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, was es da nicht alles gibt. Und wenn man das gut gemacht hat, geht man hin zu den Akkorden, lernt Akkorde zu hören, Dur, Moll, vermindert übermäßig mit Septimen, Nonen, Elfen, Dreizehnen, verschiedene Tonarten zuhören. Und da kann man dann ja in seiner eigenen Geschwindigkeit vorgehen. Und das finde ich geil. Das ist aufgebaut wie ein Computerspiel und hat mich sehr, sehr gut auf den theoretischen und Gehörbildungsteil für die Aufnahmeprüfung vorbereitet.
Mhm. Okay.
Das finde ich.
Da kann man auch sein eigenes Tempo gehen. Das heißt, wenn man am Anfang, muss man ein bisschen investieren, weil vielleicht klickt der eine oder andere sich da schon mal bis zur Mitte durch, sozusagen.
Ja, du kommst nicht weiter. Du musst die Tests bestehen. Nein, also das früher war es so.
Aber man muss quasi diese Zeit investieren, selbst wenn man das schon kann, dass man diese Tests absolviert.
Ja.
Diese Zeit muss man sich dann nehmen und wahrscheinlich, ganz ehrlich, bei mir ist dann immer mal zwischendurch noch so, ach ja, stimmt, da war was. Ich habe das schon mal gehört. Und wenn man sich da nicht regelmäßig mit beschäftigt, dann verschwindet sowas ja auch
natürlich
gerne mal im Hinterstübchen.
Ganz genau.
Und man kann dann nicht mehr so, so machen. Ne?
Ja.
Was für mich, das sage ich dir ja nichts Neues, immer wieder eine Baustelle auch ist, ist der Rhythmus.
Mhm. Wo hast ich du dann bei ihr Master Pro übrigens auch. Rhythmische Notationen, die du dann in der Leertaste klopfen musst. Oh. Und dann kontrolliert er, ob du eine Rhythmik lesen kannst und genau.
Okay. Wie viele Versuche hat man da? Unendlich.
Unendlich.
Bis man da durchkommt.
Ja.
Und man kriegt auch keine Statistik, sondern du bist ein Honk.
Nein. Denn ihr Master Pro ist total nett. Netter Lehrer. Oder Lehrerin.
Ja, ein bisschen anders als du, ja? Also. Nein, Quatsch. Wirklich Spaß beiseite, der Timo ist echt nett.
Ich hab mal mit einem Musikschulleiter gesprochen, der sagte, ich habe nur zwei Sorten von Schülern. Gute und ehemalige.
Ach, du Schluck. Also Leute, ihr wisst jetzt. Ne,
wenn doch, er wollte nur einen Spaß machen. Weiß ich aber nicht genau.
Oje. Wie sind wir jetzt auf dieses schmale Brett gekommen? Egal. Bitte, liebe Leute, nächste Woche sprechen wir über was anderes. Ihr müsst jetzt hier noch durch am Ende des Tages und am letzten Stückchen des Weges. Und bitte auch nicht drüber nachdenken, den Podcast abzuschalten und nicht mehr zu abonnieren. Wir kriegen den Timo wieder eingefangen. Nächstes Mal geht's wieder locker.
Nein, es ist ja kein Muss. Es ist nur ein Add-on, was jeder für sich ja nutzen kann, wenn er will. Ich empfehle es auf jeden Fall, es zu nutzen.
Ganz ehrlich, Timo, ja, natürlich. Ich habe auch davon profitiert und ich finde es auch sinnvoll und gut und richtig. Und ich bin auch die Letzte, die sich damit nicht auseinandersetzt. Natürlich, ich bin ja sowieso mehr so ein Theoretiker und Denker. Aber nichtsdestotrotz nehmt euch aber auch wirklich die Freiheit und dann darüber hinaus einfach zu experimentieren und auszuprobieren. Und wenn euch danach ist, die Klampfe von rechts nach links zu spielen oder von links nach rechts oder was auch immer ihr da treibt mit eurem Instrument, macht das ruhig weiter und macht das natürlich genauso weiter, weil dann, das ist ja auch Freiheit, ne?
Also, unglaublich wichtig, natürlich.
Also
das darf man nicht vergessen.
Ja. Und man kann ja auch nur Beispiele aus anderen Sachen geben, zum Beispiel Sportler, ne, die sich auch mit ihrem Muskelaufbau beschäftigen müssen, die sich auch ein theoretisches Wissen über ihren Körper, und Theorie heißt ja nicht nur Noten und Takt und Instrument, das heißt ja für einen Sänger zum Beispiel auch, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert mein Körper, welche Dinge muss ich da angehen, was muss ich wie tun und welches Genre braucht welche Funktionalität meines Körpers. Also wo muss ich mehr Energie reingeben, wo muss ich ein bisschen locker lassen. Das gehört ja auch zur Musiktheorie. Mhm. Wie gehe ich sorgsam mit meiner Stimme um, wie gehe ich sanft mit meiner Stimme um, ohne die zu überfordern. Oder auch, wie teile ich mir das beim Gitarrespielen so ein, dass ich keine blutigen Flossen habe im Nachhinein oder wie kann ich das irgendwie, dass ich keine Fehlstellungen habe, auch bei ganz vielen Instrumenten wichtig, dass der Körper mitgenommen wird, das gehört auch dazu, ja? Also das verstehe ich jetzt auch unter Theorie.
Absolut, natürlich.
Ne? So. Und auch immer mal bei anderen zu gucken, wie machen die das denn? Wie hört sich das bei denen an? Wie sind die da hingekommen oder so? Es gibt ganz tolle Folgen, die man sich angucken kann im Fernsehen oder auch auf YouTube oder was weiß ich, ne? Ja, also bitte beim nächsten Mal wollen wir eine lustige Sache besprechen. Und zwar, sind Musiker eigentlich alle crazy und verrückt? Muss man crazy und verrückt sein, um ein guter Musiker zu sein? Und das finde ich auch eine lustige Geschichte, weil, ja, da fällt mir schon die eine oder andere Frage, Timo.
Ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf.
Ja, es bleibt uns noch zu sagen, liebe Leute, danke für eure Rückmeldung. Und es waren wieder einige nette E-Mails dabei, die uns auch wirklich motiviert haben, wo auch nochmal Fragen gestellt wurden, ob wir nicht das oder das Thema mal bearbeiten wollen und können. Da sind wir dran. Wir überlegen, wie wir das einbauen können, was wir da noch tun können. Bitte bleibt dabei. Und das Feedback könnt ihr wie immer über
www.timusmusikschule.com/podcast hinterlassen.
Genau so ist es. Das kommt bei uns an. Wir melden uns auch bei euch und wir gehen dann mit euch auch in den Dialog und freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, in 14 Tagen ist es dann wieder soweit. Dann hört ihr die nächste Folge von uns. Und bis dahin gehe ich jetzt mal ein bisschen Musik machen und gehe ein bisschen Theorie üben.
Das finde ich total gut.
Ja.
Mein Lehrer von früher würde sagen, gutes Kind, ich lobe dich.
Super, vielen Dank. Das habe ich jetzt gebraucht. So entlassen wir euch jetzt natürlich auch und wünschen euch viel Spaß bei der Theorie, bei den Notenwerten, bei den Akkorden und sonstigen Dingen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich kann die wahrscheinlich nicht beantworten.
Aber ich mache das gerne.
Der Timo ist da ja der Profi.
Die Heike weiß aber auch schon ganz viel.
Danke. Okay, also dann bleibt am Ball, bleibt weiter aktiv und hört uns weiterhin zu. Und dann sagen wir
bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V, die
Heike
und der Timo.
Okay, liebe Leute, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.